Gratwanderung, der klimapolitische Podcast des Internationalen Studiengangs Politikmanagement mit Professor Dr. Winfried Osthorst.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu unserem Podcast Gratwanderung, mit dem wir die Klimapolitik in Bremen und insbesondere die Arbeit der Enquete-Kommission, die hier einen wesentlichen Meilenstein darstellt, beleuchten wollen. Der Podcast Gratwanderung wird organisiert von meiner Kollegin Professorin Beate Zimpelmann und mir. Mein Name ist Winfried Osthorst. Wir sind beide vom Studiengang Politikmanagement und diese Reihe haben wir als Teil unserer wissenschaftlichen Arbeit in Forschung und Lehre zur Klimapolitik begonnen und werden sie sicherlich auch fortsetzen. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Carsten Sieling. Herr Carsten Sieling ist Mitglied der Bremer Bürgerschaft und war Mitglied der Enquete-Kommission als stellvertretender Vorsitzender. Außerdem war er in der vorherigen Legislaturperiode Präsident des Senates, wie es offiziell heißt. Wir sagen der Bremer Bürgermeister. Und davor auch einmal Bundestagsabgeordneter, dort thematisch mit Finanzpolitik befasst. Herzlich willkommen, Herr Sieling. Und danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich hoffe, ich habe jetzt in dieser kurzen Biografie nichts Wesentliches vergessen.
Alles wunderbar. Ich freue mich, dabei zu sein.
Genau, ne, weil all diese Rollen spielen jetzt beim Thema Klimapolitik natürlich auch eine Rolle. Wir werden da gleich drauf zurückkommen. Herr Sieling, die Klima-Enquete ist jetzt zu einem Ende gekommen nach fast 2 Jahren Arbeit. Und ich möchte Sie mal fragen, was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Ergebnisse? Also wie beurteilen Sie die Bedeutung der Enquete-Kommission für die Bremer Klimaschutzpolitik?
Ich glaube, dass wir mit dem Ergebnis, was wir vorgelegt haben als Enquete-Kommission, erstmals einen Gesamtblick auf Bremen und Bremerhaven im Hinblick eben auf die Herausforderungen des Klimaschutzes gelegt haben. Und das ist uns deshalb gelungen, weil wir sehr ambitioniert und auch sehr arbeitsreich natürlich alle Sektoren und alle Bereiche durchgegangen sind. Von der Energieerzeugung über Wirtschaft und die ganzen Transformationsherausforderungen in der Industrie, über den Gebäudesektor, Verkehr bis hin zu Ernährung und Lebensweisen. Damit ist es uns auch gelungen, zu der Frage, was wir bis wann in Bremen erreichen können, einen realistischen Blick zu bekommen. Wir haben ja uns mit der Frage befasst, wie wir das Pariser Klimaziel, jetzt Glasgower Klimaziel, erreichen können und sind ja zu dem Ergebnis gekommen, dass wir Ende der 2030er Jahre klimaneutral in Bremen sein können und dass wir bis 2030 insgesamt 60% an CO2-Emissionen realistisch einsparen können. Das sind wichtige Ergebnisse und wichtige Rahmenbedingungen für die weitere politische Arbeit und auch die politischen Entscheidungen.
Herzlichen Dank. Nun könnte man ja sagen, wir haben bisher ja auch schon eine professionell aufgestellte Klimapolitik, die auch im parlamentarischen Raum verankert war, gehabt. Es gab ein Maßnahmenpaket zum Klimaschutz. Es gibt das Klimaschutz- und Energiegesetz. Also was unterscheidet sozusagen die Arbeit der Enquete und Ihre Befassung? War es konsensueller? War es vielmehr besser im Parlament jetzt verankert? Ich frage das, weil gerade aus dem Spektrum, sag ich mal, der klimapolitisch aktiven Nichtregierungsorganisation kam ja durchaus auch eine Vorstellung, dass man sagt, Mensch, eigentlich ist doch alles bekannt und das Geld könnten wir uns sparen, um direkt Maßnahmen zu finanzieren.
Natürlich trägt sozusagen eine solche Arbeit immer dazu bei und solche Beratungen dazu bei, das Thema und die Aufgabe nochmal stärker zu verankern im Parlament und auch in der Öffentlichkeit. Nun haben wir nicht ganz so viel an der Stelle erreicht, wie wir uns gewünscht haben, weil uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wir mussten eben sehr häufig doch dann digital tagen und die Beteiligung der Öffentlichkeit war nicht so gewährleistet. Es ist richtig, dass es eine ganze Reihe von sehr guten und ehrgeizigen Klimaschutzaktivitäten in der Vergangenheit gegeben hat. Da stellt die Diskussion in Bremen übrigens häufig das Licht unter den Scheffel. Die auswärtigen Expertinnen und Experten haben uns sehr bescheinigt, dass Bremen an vielen Stellen schon in den vergangenen Jahren vorbildlich war. Wir haben allerdings sozusagen in der harten Abrechnung der CO2-Minderung viele Ziele nicht erreicht. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir sie eben in der Vergangenheit nicht erreicht haben, weil wir uns da vielleicht verweigert hätten oder die Dinge nicht konsequent angegangen hätten. Das ist nicht der Grund, sondern es hat sich eben gezeigt, auch wie schwer der Weg ist und wie lang der Weg ist. Und natürlich, welche Sonderbedingungen es gibt. Wir kommen da sicherlich noch drauf, Stichwort Stahlindustrie, die jetzt eine Chance der Umstellung hat, ein Zeitfenster für die nächsten 10 Jahre. Das hat es aber in der Zeit davor nicht gegeben. Dafür gibt es eine Reihe von vor allem technologischen Gründen. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, haben wir jetzt eine wichtige Konsolidierung, einen wichtigen Blick da auf die Gesamtsituation werfen können und eben wesentliche konzentrierte Empfehlungen geben können.
Sie haben es eben angesprochen, also jenseits der grundsätzlichen Bedeutung, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten konkreten Maßnahmen, die inhaltlich erarbeitet worden sind und wo sich in den nächsten, sagen wir, 8 Jahren bis 2030 der Erfolg der Bremer Klimaschutzpolitik bemessen lassen wird?
Alles entscheidend ist die Entwicklung im Bereich der Stahlindustrie und des Stahlwerks. Das liegt schlicht und einfach daran, dass dort über die Hälfte der bremischen Emissionen entstehen. In der jetzigen Hochofenroute, wie man so schön sagt, also in dem technologischen Pfad und Produktionspfad, in dem eben mit Kohle und Koks Stahl hergestellt wird. Dies wird sich grundlegend ändern und kann sich grundlegend ändern schon Mitte der 20er Jahre, in dem der eine der 2 Hochöfen ersetzt wird durch eine sogenannte Kombination aus einem Schrottschmelzer und einem Elektrostahlwerk und damit, auch wenn es zuerst noch mit Gas befeuert werden muss, dann die Perspektive ist, dass wir mehr und mehr Wasserstoff verwenden können, dann wird Stahl CO2-neutral produzierbar sein. Das ist einfach der größte Brocken in Bremen. Das ist eine Besonderheit, ist sozusagen ein Klumpen, den wir hier haben, den man natürlich aufgrund auch der Kleinheit des Bundeslandes besonders spürt. Aber es gibt darüber hinaus wichtige Dinge und ich will das hier auch sehr deutlich sagen. Wenn man klimaneutral werden will, muss man alles angehen. Aber wir wollen ja auch gerade mit Blick auf das Budget und die Reduktion, auch eben eine schnelle Reduktion von CO2, müssen wir eben auch schnelle Erfolge erzielen und darum diese großen Schritte machen. Aber der Gebäudesektor ist ein zweiter wichtiger und die ganze Frage der Wärmeversorgung. Wir müssen unseren Beitrag mit Solar- und Windenergie leisten, damit die Erzeugung auf erneuerbaren Strom, erneuerbare Energien umgestellt werden. Und der Verkehrssektor ist natürlich einer der kompliziertesten Bereiche, aber auch sehr entscheidend, dort weiterzukommen.
Ja, herzlichen Dank. Den Verkehrsbereich, den wollte ich nochmal gesondert ansprechen. Also zum einen ist es einer der Bereiche, wo die Stadt, ich spreche jetzt mal von der Stadt Bremen, ja im Zwei-Städte-Staat sehr wohl, also aus einer stadtpolitischen Perspektive, wo eine Stadt was tun kann. Und andererseits zeigen sich auch hier ihre Grenzen, weil sie in übergeordnete Verkehrspolitik angebunden ist. Und hier deutet sich jetzt eine Kontroverse an. Aber erstmal wollte ich Sie fragen, was sind die wichtigsten Maßnahmen im Verkehrsbereich mit Blick auf klimapolitische Zielsetzungen aus Ihrer Sicht?
Ja, wir müssen natürlich dringend weitermachen mit der Stärkung des Umweltverbundes, also der Stärkung der öffentlichen Verkehre, der Stärkung des Fahrrad- und Fußwegeverkehrs. Bremen hat gerade bei Fahrrad und Fuß, vor allem beim Fahrradverkehr, in den letzten Jahren schon große Erfolge oder Jahrzehnte, muss man auch sagen, letzten 2 bis 3 Jahrzehnten große Erfolge erzielt, weil wir am sogenannten Modal Split, also dem Anteil der einzelnen Verkehrsträger am gesamten Verkehrsaufkommen, einen überdurchschnittlichen Anteil im Verhältnis zu anderen Großstädten, überdurchschnittlichen Anteil des Fahrrads haben. Das muss weitergegangen werden. Aber wir werden gerade, wenn Sie das stadtpolitisch ansprechen, als eine Großstadt, die 42 Kilometer lang ist, aber nur 8 oder teilweise 6 bis 10 Kilometer breit ist, wird man nicht drum herum kommen, wird man nicht alles über ÖPNV und auch nicht alles bei den Strecken über Fahrrad regeln können. Und von daher wird auch in der Eingebundenheit in überregionale Verkehre natürlich aus meiner Sicht das Automobil weiter eine große Rolle spielen. Aber es darf nicht mal mit dem Verbrenner betrieben werden. Wir brauchen also einen Antriebswechsel, nicht nur den Wechsel von Verkehrsträgern, weg vom Auto beispielsweise. Natürlich muss man den Individualverkehr reduzieren hin zum ÖPNV und zum Fahrrad, sondern wir brauchen vor allem den Antriebswechsel. Und da sprechen wir uns als Enquete-Kommission sehr stark für die Förderung der E-Mobilität aus und wollen Bremen zu einem vorbildlichen Ort auch für die Ladeinfrastruktur machen. Denn das ist, was wir leisten können. Wir können die Ladeinfrastruktur verbessern. Wir können niemandem vorschreiben, das Fahrzeug zu wechseln. Aber die Bedingungen, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, das kann man hier politisch machen.
In der Arbeit der Enquete, gerade zu diesem Bereich, wurden ja auch ein paar unterschiedliche Ansätze deutlich. Vielleicht können Sie die noch mal skizzieren. Wo sehen Sie da die wichtigsten Unterschiede? Und was bedeutet das jetzt für den Ansatz, den Bremen fahren kann die nächsten Jahre? Welche Alternativen deuten sich da an?
Also wir hatten im Bereich der Verkehrspolitik sicherlich die heißesten Debatten, wenn ich das einmal so sagen darf. Aber das darf nicht verstellen, dass wir einen großen Konsens auch haben, also im Kern, der eben darin besteht, wie ich gerade auch sagte, Förderung des Umweltverbundes, Radverkehr, ÖPNV, auch diese Umstellung auf Elektromobilität und auch im übrigens Schwerlastverkehr für einen Logistik- und Hafenstandort wie Bremen und auch natürlich da Bremerhaven von allerhöchster Bedeutung, auch da die Umstellung anzugehen. Es gab Debatten über die Frage, wie stark muss oder werden wir unsere CO2-Minderungsziele erreichen, wenn sich die bremische Verkehrspolitik weiter, muss man an der Stelle sagen, vor allem auf das Zentrum, auf die Innenstadt konzentriert und dort für gewünschte Verbesserungen des Radverkehrs, des Fußgängerverkehrs, auch für eine autofreie Innenstadt sorgt, wird das die CO2-Minderung erzielen. Und auch in den Wohnquartieren über Parkraummanagement bis hin, auch solche Vorschläge gab es, die aber dann sich auch nicht durchsetzen konnten, ob man eine City-Maut oder Ähnliches macht. Da bin ich eben der Überzeugung und sind wir auch als SPD der Überzeugung, dass das nicht ausreichen wird, sondern das ganz im Gegenteil. Unter dem Gesichtspunkt der CO2-Minderung müssen wir stärker gucken, wo die Ziel- und Quellverkehre hingehen. Und wenn man sich das anschaut, stellt man fest, dass die großen Gewerbezentren, da wo die Menschen mit ihrem Auto, und das sind die meisten Verkehre, nicht der Freizeit, nicht das Einkaufen ist das meiste, sondern das meiste ist hin zum Arbeitsplatz, weg zum Arbeitsplatz. Wenn ich nicht in der Innenstadt arbeite, sondern bei Mercedes, bei den Stahlwerken, am Flughafen, wenn ich nicht aus Bremen selber komme, sondern über 60% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort kommen, aus den niedersächsischen Nachbargemeinden, dann wird man sehr starken Autoverkehr weiterhin haben. Das wird nicht einfach wie ein Schalter umlegbar sein. Und deshalb ist es so wichtig, dort zu Verkehrskonzepten zu kommen. Warum soll es nicht zukünftig wieder den Werksbus geben, den große Unternehmen betreiben? Warum brauchen wir nicht mehr Park and Ride? Und das Ride kann sich dann von der Bahnstation durchaus mit dem Fahrrad oder dem Elektrofahrrad und auch auf Sharing-Basis bewegen. Aber über sowas muss man nachdenken. Und man muss eben diesen Antriebswechsel hin zu Elektrofahrzeugen, weg vom Verbrenner, weg von der CO2-Schleuder organisieren, aber nicht unbedingt weg vom Auto.
Ein wichtiges Thema für die Enquete ist, dass dort erstmals, sage ich mal, für Bremen die Kosten, die diese ganze Transformation, die hier angestrebt wird, mit sich bringen wird, beziffert wurden. Da wurde eine Zahl genannt als Anschubfinanzierung für Investitionen 6 bis 8 Milliarden, jährlich Kosten 200 bis 300 Millionen für die nächsten 8 Jahre und eine Perspektive, die bis zur Klimaneutralität reicht, 2040, 2045, je nach Jahreszahl, ich glaube von über 50 Milliarden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie können diese Mittel in einer Stadt, die Haushaltsnotlage Land ist, aufgebracht werden?
Das ist
da
in der
kommt
Tat
ja auch Ihre finanzpolitische Erfahrung auch auf der Bundesebene zum Tragen.
Sicherlich, das war außerordentlich hilfreich, aber wir haben glücklicherweise in der Enquete auch mehrere Kolleginnen und Kollegen gehabt und auch übrigens von der Seite der Experten verschiedene Personen, die sich mit dieser Frage der Finanzierung und der Investitionstätigkeit befasst haben. Man erkennt übrigens an der Stelle, dass Klimaschutz und Transformation bedeuten wird, dass viele Investitionen stattfinden müssen und das ist eher eine wirtschaftliche Wachstumsentwicklung und eine Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen geben wird, als eine Schrumpfung oder ein Abbau von Beschäftigung. Also ich bin da auch, und wir in der Enquete insgesamt sind auch da eher optimistisch oder sehr optimistisch eigentlich mit Bezug darauf, dass das gesellschaftlich und auch für die Menschen gute Perspektiven beinhaltet, auch von dieser Seite her, und da große Chancen drin sind. Die wird man nur heben können, wenn man einen aktiven Staat hat, wenn man einen handlungsfähigen Staat hat. Aber damit das auch sehr klar ist, das wird nicht alles staatlich aus den öffentlichen Haushalten zu finanzieren sein, sondern der überwiegende Teil wird im Bereich der wirtschaftlichen Transformation natürlich von den Unternehmen zu tätigen sein. Es kann nur um Förderung gehen. Und auch für uns alle als Bürgerinnen und Bürger in unserem privaten Leben werden wir uns natürlich darum kümmern müssen, mit welchem Fahrzeug wir zukünftig fahren. Da wird es Anschubförderungen geben, aber es wird am Ende die Frage sein, was man selber dort angeht. Aber auch im Gebäudesektor wird man sich um sein Haus oder auch als Mieterin und Mieter durchaus kümmern können. Dafür müssen jedenfalls die bundesweiten Regeln auch geschaffen werden. Und konkret, aber trotzdem wird es eben diese hohen Summen auch an öffentlicher Finanzierung brauchen, weshalb wir auch jetzt im Nachgang zu dem Abschlussbericht noch ein Gutachten laufen haben, was sich mit der Frage der Perspektive befasst. Und die große Hoffnung ist eben, dass nach den guten Schritten, die auch auf Bundesebene gemacht werden, indem man Wege findet, mit dieser großen politischen Fehlentscheidung eine so unflexible und starre Schuldenbremse einzuführen. Nicht, dass man eine Schuldenbremse generell macht, sondern wie starr und unflexibel und ökonomisch unvernünftig sie ist. Da liegt das Problem. Aber damit geht die neue Bundesregierung gut um, jedenfalls erstmal in der kurzen Frist. Und das werden wir auch versuchen. Diese Dinge wollen wir auf Bremen übertragen, damit Bremen auch nicht nur einen schönen Bericht der Enquete-Kommission hat, sondern am Ende auch die Möglichkeiten hat, daraus wirklich Politik zu machen. Und wir werden darüber diskutieren müssen, wie die Verschuldungsregeln, die Kreditaufnahme, das ist ja das Positive. Ich nehme einen Kredit auf, um die Zukunft zu finanzieren und damit die Kosten und Lasten der Zukunft zu reduzieren und vor allem das Klima zu schützen. Wie wir das hinkriegen, daran arbeiten wir weiter. Aber auch da ist die Klima-Enquete ein Türöffner gewesen. Und die Klimadebatte insgesamt ein Türöffner, weil sie auch zu einer wirtschaftlichen, ökonomischen und politischen Vernunft führt, die eben da sagt, wir können uns nicht zu Tode sparen, wir müssen uns im Prinzip ins Leben investieren.
Das führt auch schon zur Bewertung des Zusammenhangs mit der Bundesebene. Das war ja von vornherein auch eine der selbstgesetzten Ziele der Enquete, also das in der Perspektive des Zusammenwirkens mit den anderen politischen Ebenen zu reflektieren. Und deswegen auch an Sie die Frage, wenn Sie jetzt die Wirksamkeit sich der örtlichen Klimapolitik vor Augen führen mit Blick auf das, was der Bund dazu tun muss, regulatorisch und was gegenwärtig auch an neuen Maßnahmen definiert worden ist durch die neue Bundesregierung. Wie bewerten Sie diese Festlegung, die es jetzt gibt für die unterschiedlichsten Bereiche, Gebäude, Verkehr, aber Sie haben natürlich auch eben schon die finanziellen Rahmenbedingungen angesprochen.
Ich glaube, das ist sozusagen ein Glücksfall, dass wir diese neue Bundesregierung haben, jedenfalls für den Klimaschutz, aber auch für das, was wir umsetzen können an Ergebnissen, die wir als Klima-Enquete erzielt haben und das, was wir vorschlagen. Einige Beispiele. Wir sagen als Klima-Enquete, dass es eine Solarpflicht bei Gewerbebauten geben soll. Das steht im Koalitionsvertrag des Bundes. Und wir gehen aber noch weiter und sagen, auch im Privatgebäudesektor muss es vernünftige Förderprogramme geben. Aber dieses Ziel hat auch die Bundesregierung. Wir sagen und haben eben schon darüber gesprochen, wie wichtig die Transformation im Stahlsektor ist. Dafür werden wir Wasserstoff brauchen. Die Bundesregierung hat sich verpflichtet und das hat aber schon angefangen in der alten Bundesregierung, diesen Weg zu befördern und auch im Zusammenhang mit der europäischen Politik das voranzubringen. Die Elektromobilität wird unterstützt, auch jetzt mit Vehemenz aus der Bundesebene, noch stärkerer Vehemenz. All das sind die Dinge, die da gut ineinander passen. Und hinzu kommt natürlich, dass wir gemeinsam darauf achten müssen, dass Klimaschutz auch mit sozialer Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit einhergeht. Also deshalb ist es wichtig, dass daran gearbeitet wird über zum Beispiel die Streichung der EEG-Umlage, schlagen wir als Enquete vor, will die Bundesregierung jetzt angehen, die Stromkosten zu minimieren. Es wird Umstellungskosten geben, aber sie müssen so verteilt werden, dass sie von allen Menschen leistbar sind, auch für Menschen, die kein so hohes Einkommen haben und die sozusagen eigentlich jeden Euro und jeden Cent umdrehen müssen. Da braucht es dann die entsprechende Unterstützung. Auch das haben wir als Klima-Enquete im Auge gehabt. Und ich bin sehr froh, dass die Bundesregierung in ihrer jetzigen Formation das doch sehr stark im Auge hat.
Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende und haben einen, finde ich, sehr runden Bogen geschlagen. Herr Sieling, ich möchte mich sehr bedanken für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für das Gespräch. Und möchte mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken und hoffe, dass Sie diesen Beitrag sehr interessant fanden und dass Sie sich für vielleicht mit weiteren Fragen an die klimapolitische Diskussion in Bremen heranwagen und dabei bleiben. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Das war Gratwanderung, der klimapolitische Podcast des Internationalen Studiengangs Politikmanagement mit Professor Dr. Winfried Osthorst.